Der gute Ruf geht weit, aber der schlimme geht noch viel weiter.
Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Gregor Vollmer Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist.
Guten Morgen, Alex.
Wir dürfen uns heute über Ruf, Rufentwicklung, Rufschädigung, Rufvernichtung unterhalten. Nimm unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch gerne mal mit, wie sind wir bei diesem Thema gelandet?
Ja, wir hatten jetzt so die Konstellation ja auch bei uns im Kreis, dass Berater sowohl in der eigenen Company als auch von außerhalb ist oft der Fall, ist, dass man halt sagt, Mensch, Firma, alle, die nicht in meiner Firma sind, sind generell erstmal scheiße, auf gut Deutsch, entschuldige die Wortwahl. Und nur wer bei uns ist, ist erstmal gut. Und bei uns bin eigentlich auch nur ich gut, weil ich bin halt der Geilste. So. Und umso länger ich im Vertrieb bin, das sind jetzt nächsten Monat 10 Jahre, umso mehr bin ich der Meinung, dass dieses ganze Bashing A nicht gerechtfertigt ist. Und B, ich glaube auch der ganzen Branche und auch dem einzelnen Berater nicht gut tut. Und das wollte ich mal mit dir diskutieren.
Erstmal dann schon mal fast Glückwunsch zum Jubiläum, du alter Sack. Ja. Und ich glaube, von der härteren Kommunikation der Wörtern können wir hier durchaus Gebrauch machen. Ich glaube, wir haben den Podcast als Mitschauer geflaggt. Dementsprechend alle, die hier zuhören, sollten das freiwillig tun. Ich freue mich riesig drauf, da mit dir drüber zu sprechen. Ruf ist meines Erachtens nach das Thema, worum sich auch sehr viel dreht. Da im besten Fall bilden sich da fast Legenden, einzelne Personen, Unternehmen oder ähnliches. Und die Frage, die ich mir stelle, bevor wir darauf eingehen, wie dann damit gearbeitet wird, wie entwickelt sich eigentlich Ruf? Also wenn ich jetzt irgendwo reinstarte, wie arbeite ich denn daran, dass der sich überhaupt am Anfang entwickelt?
Ich glaube auch einfach durch zuverlässige Arbeit. Das extra Quäntchen mehr, das man macht, um halt wirklich die Extrameile, vielleicht, wie man es auch gerne nennt, wenn man die Extrameile geht und das nicht nur für seine Partner, sondern gerade auch für seine Kunden. Weil ich glaube, der Ruf kann sich auch gerade in unserer Branche aus zwei Richtungen entwickeln. Einmal auf der Kundenseite, dass Kunden wirklich sehr, sehr zufrieden sind, weil sie wissen, ah, du hast eine super Dienstleistung. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass du einen guten Ruf haben kannst, dass die Dienstleistung erstmal passt. Und B, dass du aber halt auch menschlich darüber hinaus mehr bringst als der Durchschnitt. Was nicht heißt, dass andere das nicht können, sondern dass du einfach mehr machst als der durchschnittliche Konkurrent am Markt oder Wettbewerbsbegleiter am Markt.
Also haben wir grundsätzlich erstmal einen Ist-Soll-Abgleich. Also eigentlich geht es sehr viel um das Thema Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement, was man übererfüllen kann, um einen sehr guten Ruf sich zu erarbeiten. Und man merkt auch, glaube ich, also was sind so die Punkte, für die man weiter empfohlen wird? Ich glaube, wenn man da sich so ein bisschen reinlehnt, dann findet man da ganz viele Details, die man dann nutzen kann. Weißt du, was ist zum Beispiel bei dir, Vera?
Uns geht's, da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen Kunden und Vertriebspartner. Wenn wir mal auf der Kundenseite bleiben, ist es, glaube ich, eine gewisse Schnelligkeit, dass du halt sagst, hey, wenn ich eine Kundenanfrage bekomme, braucht es halt keine Woche, bis da irgendwer sich da mal antwortet. Also wir versuchen es, gelingt nicht immer, aber innerhalb von 24 Stunden Werktags, ne, Wochenende außen vor, eigentlich immer zu antworten. Zumindest einen Ping zu geben, dass wir sagen, hey, wir haben dich wahrgenommen, wir sind dran, ich arbeite an der Lösung und wir schauen mal. Zumindest, dass der Kunde sich erstmal abgeholt fühlt, dass er halt weiß, okay, wenn er sich meldet, ist da wer dran. Dann ist, glaube ich, eins meiner größten USPs, dass wenn man mich anruft, ich eigentlich so gut wie immer erreichbar bin, wenn es irgendwie brennt. So, das wissen die Kunden halt auch, die wissen aber halt auch, also wegen kleinen Sachen müssen sie mich jetzt nicht unbedingt auf den Sonntagabend anrufen, aber wenn es was Großes ist, wenn es halt wirklich brennt, die mehrfach anrufen, dann gehe ich da in der Regel auch ran. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das zählt für die Vertriebspartner auch. Also ist das, was ich auch gespiegelt kriege, dass Erreichbarkeit ein sehr, sehr großes Thema ist. Weil es in der heutigen Zeit, ja, wenn man sich auch, ne, mit Firmen austauscht, wo man selbst gerade vielleicht nicht zufrieden ist, eine Lieferung nicht geklappt hat, irgendwelche Teile fehlen bei einer Lieferung und man versucht da irgendwen telefonisch ranzukriegen, man sich ja erstmal irgendwie durch 5 Chatbots oder Telefonbots klicken muss, die sagen, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Sollen wir Nummer 1 machen oder Nummer 2? 1. Ich habe sie leider nicht verstanden. Und man dann schwerlich vom Puls hochfährt und das Handy am liebsten gegen die Wand schmeißen würde. Und ich glaube, das ist was einen deutlich auszeichnen kann im Vergleich halt auch zum Wettbewerb.
Und da glaube ich, dass wir von der Gesamtaufstellung auch sehr ähnlich sind. Ich meine, wir arbeiten beide im Servicebereich. Ich merke auch, ich arbeite ja viel in einem Bereich, in dem auch Banken aktiv sind, weil ich eben Finanzierung für die Leute mache. Und die meisten Banken bieten dir halt gefühlt einen Termin in 2 Wochen an, irgendwo zwischen 10 und 15 Uhr, wenn die halbtags arbeitenden Menschen in der Bank mal Zeit und Lust auf dich haben. Und wir haben normalerweise ein Service-Level von Also 48 Stunden können wir in 95% der Fälle halten und 24 Stunden können wir in 70 bis 80% der Fälle halten. Genau das, ne? Dass wir Kommunikation rund um die Uhr anbieten, dass die Leute uns schreiben können und wir halt relativ schnell dann da aufgestellt sind. Das merke ich, als aber auch ein gewisser Grad an Kompetenz. Also vor allen Dingen, ich merke, Ruf verbessert sich besonders dann, wenn Leute schon einen Ist-Zustand kennen, vielleicht entweder von jemand anderem aus der Branche oder von jemand anderem, der eine ähnliche Dienstleistung erbracht hat und sich auch die Qualität direkt massiv unterscheidet, dass du einen Blickwinkel mitbringst, den ein anderer übersehen hat, dass du direkt in den Themen tiefer drinsteckst und nicht 15 Sachen nachgucken musst, sondern die direkt auch schon gelernt hast. Also Erfahrung, finde ich, spielt hier eine unglaubliche Rolle. Und so nehme ich das auch selber wahr. Wir haben ja auch schon viel darüber unterhalten, dass wir gerade beide sanieren. Meine Frau kommt ja aus Russland und die sagt immer, Alex, wenn wir hier einen guten Handwerker haben und du freust dich, dass der gute Arbeit leistet, dann das muss doch die Erwartungshaltung sein, wenn wir ihm Geld dafür geben, dass der gute Arbeit leistet, sage ich, ja, wir hatten auch Leute, denen haben wir Geld gegeben, die haben keine gute Arbeit geleistet. Meinte sie, ja, stimmt schon, aber dann sollten wir eher sauer auf die sein und uns nicht über die Leute freuen, die einen guten Job machen. Und ihre Sichtweise kommt halt daher, dass sie aus einem Land kommt, wo Handwerker schnell, günstig und sehr gut leisten und das allgemeine Service-Level viel, viel höher ist und dementsprechend halt auch die Erwartungshaltung ganz anders ist. Ganz, ganz anders. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich immer wieder merke. So wie du es gewohnt bist, dass mit dir umgegangen wird, das hat eigentlich den größten Unterschied darüber, wie du andere Dienstleistungen, Produkte etc. wahrnimmst.
Jetzt ist ja das einfach so zu sagen, hey, goldene Regel hat man glaube ich schon mal, ne? Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Übertragen aufs Business wäre das ja in unserem Fall, berate Menschen so, wie du selbst beraten werden möchtest. Und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, aufs Business besser zu übertragen als auf das Privatleben, das haben wir ja schon mal ausführlicher ausdiskutiert an anderer Stelle, ist das glaube ich ein sehr, sehr guter Hinweis, wie man erstmal sagt, okay, wie komme ich denn auf dieses Level, wo ich halt sage, da fangen die Leute an, mich zu empfehlen, weil ich wirklich überdurchschnittlich gut bin. Ich war vor dem Punkt selbst vor einem guten Jahr, ich glaube anderthalb Jahren, wo ich mich gefragt habe, hey, das ganze Thema Investment und Vorsorgeberatung im Rahmen der Altersvorsorge war, wenn ich das beraten habe, nicht auf dem Niveau, wie ich es mir selbst gewünscht habe. Das war bei dir ja, glaube ich, ähnlich zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir ja auch beide für uns entschlossen, dass wir gesagt haben, okay, wir könnten das jetzt irgendwie noch so, ich sag mal so wie so ein Allgemeinmediziner, der im Spezialthemen so ein bisschen drin ist, so mit behandeln links und rechts. Aber eigentlich ist das nicht der Anspruch, den wir in unserer Dienstleistung haben. Und haben wir uns dann beide auch dafür entschlossen, einen anderen Kollegen damit einzuspannen, der nur, sich nur um dieses Thema kümmert, um daher wirklich auch auf höchstmöglichen Level performen zu können. Und ich glaube, auch das ist so ein Schritt, wo man sagt, hey, ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Und wenn ich halt eine Sache, wenn ich mich auf was spezialisiere und in anderen Sachen nicht mehr so gut bin, sorge ich dann für eine Lösung. Also ich sage da nicht, ich kann das nicht, sondern ich sorge halt für eine Lösung, die auf einem qualitativ ebenso hohen Level ist, wie wir es uns vorstellen in unserem Bereich, um halt unsere Kunden zufriedenzustellen.
Wobei ich finde, dass es häufig ein bisschen schwer zu greifen ist. Also ich gehe erstmal inhaltlich mit dem Punkt grundsätzlich sehr stark mit. Ich glaube, es kommt nicht unbedingt an, wie ich mir selber Beratung vorstellen würde. Das ist ein bisschen zu inkonkret. Also das ist eine Sache, die ich verstehe, die auch greifbar ist, glaube ich, vom Bild her, die aber inhaltlich nicht so umsetzbar ist. Für mich ist immer die Frage, worin bist du erstaunlich viel besser als andere Leute, die in vielen anderen Bereichen ähnlich gut sind wie du? Also als Beispiel, es gibt einen, ich meine, es war einen, jemand, der hat ein Michelin oder irgendeines der Top 50 Restaurants übernommen, laut diesem Michelin-Ranking. Und der ist dann mit seinem Team durch die anderen Restaurants getourt. Und natürlich hat das Essen da geschmeckt und der Service war gut und alles war gut. Und die Frage, die er immer gestellt hat, ist nicht ein, was war gut, was können wir kopieren, sondern was haben die anderen noch nicht gemacht, was wir uns eigentlich vorgestellt hätten und worin wir gut sind. Und da hat sich dann rausgestellt, die hatten in ihrem Restaurant erstaunlich viele leidenschaftliche Biertrinker, auch von diesen besonderen Ales und was es da nicht alles gibt. Und dann haben sie halt in ihr Restaurant integriert, dass es neben der normalen Weinkarte halt dieses Biermenü quasi gibt, was halt alles passt. Und darüber sind die halt bekannt geworden. Ich kenne das aus diesem Buch, es heißt, glaube ich, Doing Good Better. Wo es um effektiven Altruismus geht, also wo es darum geht, wenn ich jetzt, was ist da, ne, wenn ich jetzt irgendwo in einem anderen Land helfen möchte, was ist der beste Weg? Ne, viele Leute bauen Brunnen und Brunnen bauen ist cool und ne, an sich hilft es erstmal, aber richtig kosteneffektiv ist es nicht. Und wir wissen zum Beispiel auch, wenn wir Leute dort in die Schulen bringen wollen, dann sind zum Beispiel mehr Lehrpersonal, größere Räume oder mehr Bücher nicht die Wege, die am besten funktionieren, sondern am kosteneffektivsten sind Wurmkuren, weil viele Kinder von langer Distanz laufen müssen und viele von denen Bandwürmer oder ähnliches haben und die so schwach sind, dass sie den Schulweg nicht antreten können, wenn die nicht diese Wurmkuren bekommen haben. Der Grund, warum ich das sage, ist, weil das sehr unintuitiv ist, und effektiver Altruismus geht zum Beispiel auch davon aus, wenn du einen guten Job hast, dann solltest du den Job nicht aufgeben, um irgendwo in einem anderen Land Helfer zu werden, sondern du solltest dein Geld nehmen, um vielleicht in einem dieser Länder so einen Helfer zu bezahlen, weil dein Grenznutzen als Person wahrscheinlich in der Position, in der du gerade bist, besser genutzt ist als da direkt vor Ort. Und das hat mich sehr, sehr früh auch immer diese Frage stellen lassen, wo ist mein Grenznutzen? Also wo, wenn man, sagen wir, als Gesellschaft würde man aus dir als Mensch alles raussaugen wollen, als Wertschöpfung, was du einer Gesellschaft Positives bringen kannst, wo sollte die Gesellschaft dich hinpacken? Und ich glaube, das sind dann die Sachen, deren wirklich empfehlenswert waren.
Das ist ja aber eine sehr, sehr tiefe Frage, die man sich da stellt. Nicht falsch verstehen, das, was ich meinte, war auch nicht so gemeint, dass das dann das Absolute erstmal ist. Das wär für mich erstmal der Anfang, zu sagen, okay, wie stelle ich es mir selbst halt vor? Das, was du sagst, baut meiner Meinung nach so ein bisschen darauf auf, dass man halt sagt, okay, ich brauche erstmal dieses Mindestplateau und jetzt gucke ich, was ich besonders gut kann. Bin ich völlig bei dir, wenn man das wieder im Sport übersetzen, wenn ich gut Tore schießen kann, stelle ich mich nicht als Torwart hinten rein. So wäre verschwendetes Talent. Irgendwie an der Stelle. Und dann sind wir dabei. Aber ich glaube auch, man muss da mit viel Selbstbewusstsein halt auch rangehen, weil Empfehlungen entstehen teilweise zufällig. Aber es gibt ja zum Beispiel auch ganz, ganz viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, wie man Empfehlungen am besten anspricht. Wie stehst du zu so einem Thema? Sollte man das nutzen? Sollte man das aktiv spielen? Oder sollte das eher aus der intrinsischen Motivation der Kunden rauskommen?
Bevor wir da hinkommen, würde ich gerne noch einen Punkt spezifizieren, den du gerade angesprochen hast. Du hast gesagt, man braucht dann eine gewisse Form von Selbstvertrauen für, um das ordentlich nutzen zu können. Davon bin ich nicht überzeugt. Das, was ich damit meine, ist die meisten Menschen, die sehr, sehr gut, also wir wissen, dass Gewissenhaftigkeit und Intelligenz zwei der wichtigsten Prädiktoren sind für Berufserfolg. Gewissenhafte Menschen machen sich stets selbst Vorwürfe, dass sie nicht effizient genug sind. Das heißt, von den Menschen zu erwarten, also die meisten Leute, die eigentlich gut in dem sind, was sie tun können, machen sich selbst die ganze Zeit Vorwürfe und haben auch mit dem Selbstvertrauen tendenziell eher mal einen Knacks weg. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, ich würde das erweitern. Du magst ja diesen Alex Hormozy sehr gerne. Du musst dir nicht irgendwie einen Selbstwert selber einreden, sondern du musst einfach einen riesigen Haufen an Beweisen schaffen dafür, dass du einen guten Job machst. Und dann kannst du es dir selber auch glauben. Und ich sag mal, das ist der eine Punkt. Ja, das ist nur zur Erweiterung dem, was du gerade gesagt hast. Und für das andere, ich glaube ja, viele Leute haben das Problem, ne, und das ist ja auch genau die Leute, die eigentlich fähig sind, haben Schwierigkeiten, das nach außen zu tragen. Also es gibt Leute, die reden den ganzen Tag darüber, wie krass sie sind, können aber eigentlich nichts. Und es gibt viele Leute, die können mega viel, aber die reden nicht drüber, womit auch niemandem geholfen ist. Du musst eigentlich gut darin sein, was du tust und das auch nach außen tragen, damit du eine Chance hast, dass mehr davon draußen hängen bleibt. Wir haben uns ja auch schon wirklich viel auch über diese Bücher unterhalten, auch im Privaten. Und mein Gefühl ist stets, da sind eine Menge wichtiger Techniken drin. Die Frage, die mir massiv geholfen hat in dem ganzen Thema, ist immer nur ist die Person im Durchschnitt des Marktes besser bedient oder bei mir? Und ich glaube, wenn man diese Frage positiv für sich selbst beantworten kann, dass man sagt, ich bin irgendwie schon besser als der Durchschnitt von dem, was da draußen rumläuft, dann hat man sich somit die größte Problematik genommen, mit Leuten aktiv darüber zu sprechen. Weil die Menschen, die man berät, die werden ja ähnlich denken. Hast du das Gefühl, du bist bei mir besser aufgehoben oder bei irgendjemandem zufälligen da draußen? Na, wahrscheinlich bei dir, Alex. Na gut, dann wird es ja bestimmt noch irgendjemand anderen geben, mit dem ich reden muss. Also ich habe das Gefühl, und vielleicht kennst du das, wir machen uns unseren beruflichen Alltag massiv schwer. Na, wir reden uns ein, dass wir kein Geld verdienen. Wir reden uns ein, dass wir unsere Kunden nicht gut genug betreuen. Wir reden uns ein, dass wir alle Leute enttäuschen würden. Wir reden uns ein, dass wir der Bürokratie nicht gewachsen sind. Dabei, wenn man mal sich die Zahlen anguckt, bei dem durchschnittlichen Menschen da draußen, der ein bisschen Zeit investiert, verbessern sich die Zahlen. Und das Wissen verbessert sich. Und die Kundenqualität kann sich verbessern. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber das ist das, was ich hier dazu denke.
Ich glaube halt einfach aber auch mit dem, was du gerade beschreibst, um diesen wachsenden Selbstvertrauen geht man halt auch anders dran. Also wenn du einen ganz, ganz vollen Terminkalender hast, man kennt das von Ärzten, so rufst du an, ja, wann haben sie den nächsten Termin? Ja, in 3 Monaten, früh um 9. Friss oder stirb. So, also entweder nimmst du den oder bist du halt in 6 Monaten dran, so gefühlt. Und das ist ja auch umso erfolgreicher du wirst, also jetzt bei uns mit Kundenbeziehungen, so voller die Kalender sind, umso mehr kannst du ja auch zu einem Kunden sagen, lieber Kunde, ich tue dir gerne den Gefallen und wir gehen da rein. Also ich habe einen vollen Terminkalender, ich quetsche dich jetzt irgendwie nur noch dazwischen. Das gelingt dir ja auch sehr, sehr gut an der Stelle. Einfach aus dieser Position der Stärke raus. Es ist nicht ein lieber Bekannter, werd mal Kunde, sondern hey Mensch, vielleicht kann ich dir einen Gefallen tun, wenn mein Team und ich da dich da auch mal unterstützen. Auch wenn wir einen vollen Terminkalender haben, auch wenn wir viel zu tun haben, kriegen wir es hier nicht dazu integrieren. Dieses Bewusstsein ist bei mir auch erst entstanden, als mein Terminkalender wirklich voll war. Na, also wo man auch wirklich viel zu tun hat, wo man dann auch die Zeiten, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wegen Familie runternimmt, wenn man sagt, hey, ich nehme aber die Zeit für dich an dem und dem Tag und relativ zeitnah, damit wir das für dich regeln können. Und das kommt ja auch beim anderen gegenüber ganz anders drüber, als wenn du sagst, hey, hast du Bock, dich mal über das Thema Finanzen zu unterhalten, wo ihr erstmal sagt, boah, lass mich erstmal in Ruhe damit. So vom ersten Gefühl her, da macht keiner Luftsprünge. Wenn du sagst, aber Mensch, hey, würde mich gern für eine Gefälligkeit revanchieren, ne, hast du mir da geholfen, vielleicht können wir das auch, ich habe zwar einen vollen Terminkalender, aber dich kriegen wir mit rein und wir gucken, was wir für dich da rausholen, ist das ja auch von der Herangehensweise, vom Mindset her, eine ganz andere Richtung, aus der man kommt.
Und da sind wir eigentlich direkt wieder beim Punkt einer nutzenswerten versus einer empfehlenswerten Dienstleistung. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Kasus Knacktus der letzten, sind wir 8 Jahre gewesen. Weil es gibt eben Menschen, die man über eine direkte Ansprache für sich gewinnen kann, aber dann diese Empfehlungskaskade loszutreten, die auch noch von den Leuten vielleicht selber kommt, das ist ein anderes Thema. Und da wäre halt die Frage, was sind zum Beispiel Sachen, die du als absolut empfehlenswert ansiehst, auch vielleicht aus deinem privaten Alltag, an deren Beispiel man das mal durchgehen kann?
Mir ist Service Level immer richtig, richtig wichtig. Also es muss schnell gehen, weil in der heutigen Zeit, wenn du irgendwo eine Anfrage stellst, hab das vorhin schon gesagt, das dauert ewig, bis du irgendwie eine Antwort kriegst. Ne? Also Beispiel, ich habe ja so ein Home Gym jetzt auch fürs Haus gekauft, da waren Teile kaputt. Ich habe teilweise 3 Tage auf eine Antwort, auf eine E-Mail gewartet. Das hat mich innerlich so aufgewühlt, dass ich fast gesagt habe, ey, ich pack das wieder ein und schick's zurück. Wegen einer kleinen Schraube. Also, ne, das war jetzt nicht, dass da massiv, also es auch nicht benutzbar war. Es war einfach eine Schraube. Und ich war so angepisst, weil ich es über 2 Monate nicht hingekriegt. Es hat sich 2 Monate gezogen. Hört es vielleicht an meiner Stimme. Das hat mich richtig hochgepeitscht emotional, wo ich jetzt sage, das kann ja nicht auch der Anspruch, wenn ich für einen 4-stelligen Betrag ein Gerät bei dir kaufe, der Anspruch der Firma sein, dass so mit Kunden umgegangen wird. Also habe ich auch als Kunde ein anderes Bild. Das heißt, ich will für mich schnelle, direkte Antworten haben. Es muss nicht immer die Lösung sein, das, ne, das muss auch gar nicht so sein, aber es muss ein schneller Ping sein, okay, wir haben nicht registriert, das darf auch keine automatische Mail sein mit No reply ad. Ja, ich sage vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir antworten. Danke. Kannst du stecken lassen. Antworte halt. Sondern es muss wirklich eine persönliche Nachricht sein, dass du halt sagst, okay, wir haben es aufgenommen, wir kümmern uns drum. Versuche ich für mich genauso umzusetzen, weil das ist so Step 1. Step 2, dass es halt persönlich ist. Das ist halt nicht so ein, naja, guck mal, wir haben Produkte. Ich gehe mal in die Autobranche. Du hast eine Familie mit 4 Kindern, aber ich bin Sportwagenverkäufer und dann erkläre ich dir, dass alle deine 4 Kinder in das Cabrio passen. Ist dann vielleicht ein bisschen an der Zielgruppe vorbeikommuniziert, sondern dann geht es halt eher wahrscheinlich um eine Family-Van, keine Ahnung, Multivan, whatever. Das heißt, dass man da halt wirklich auch auf die Bedürfnisse des Kunden eingeht und nicht halt einfach ein Programm abspult, wo man halt sagt, okay, das ist meine Palette. Alex, du bist zwar Psychologe, Master, hast ja auch vor, ein paar Kinder zu kriegen, aber der Sportwagen hier, der ist total toll für dich, weil da passen 1 deiner 5 Kinder rein.
Herzlichen Glückwunsch. Da passe ich nicht mal mit meinen Beinen rein, ja. Das ist meistens an der Stelle schon das Kernproblem. Ich glaube, auch positiv gesprochen, es gibt so Sachen, die finde ich einfach nach wie vor phänomenal. Also es gibt zum Beispiel nichts, keine Sache in meinem Leben, die ich mehr gefeiert habe, glaube ich, als mein Rucksack, den ich mir 2019 gekauft habe. Kann ich einfach mal die Firma sagen, von Timbuktu heißen die. Ich habe die nur gekauft, weil ich den Wortwitz toll fand. Ja, aber das ist der beste Rucksack der Welt. Und jeden Tag bin ich wegen einer Kleinigkeit anders glücklich gewesen, diesen Rucksack zu haben. Und auch meine lustigen Kopfhörer, die ich mit mir rumtrage, von der jetzt die neue Generation rauskommt, muss ich nochmal upgraden. Aber der, wo ich, es gibt so Sachen, es gibt so Dienstleistungen, es gibt so Produkte, vielleicht kennst du das, wo man schon ein halbes Jahr im Voraus vor der neuen Version so ein bisschen am Rechner hängt und sich fragt, ne, wann kommt es denn jetzt endlich? Und ich denke mal, dass wenn man dann sowas hat, was so einen positiven Ruf sich auch erarbeitet hat, vielleicht dürfen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, wie bewahrt man diesen, wie schützt man diesen und wie geht der auch kaputt? Und du hast es ja auch vorhin in deinem Eingangszitat genannt. Was würdest du schätzen, was so die wichtigsten Sachen sind, sobald der Ruf einmal aufgebaut wurde?
Dass man keine Erwartungen weckt, die man nicht halten kann. Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du eine Erwartungshaltung erzeugst. Beispiel, wenn du sagst, wir antworten immer innerhalb von 12 Stunden. Was in 70, 80% der Fälle auch klappen mag. Aber in den 20, 30%, wo es nicht klappt, erzeugst du massive Unmut mit. Und das geht dann ganz schnell in eine andere Richtung. Das heißt, wenn ich die Erwartungshaltung so hoch setze, dass ich sie fast schon nicht mehr erreichen kann, du kannst sie intern natürlich so kommunizieren, du kannst sagen, hey, mein interner Standard ist, ich möchte in 12 Stunden jedem Kunden erstmal eine Antwort zuschicken, darf die aber nicht nach außen kommuniziert werden. Du meinst nicht mit diesen 12 Stunden, dann sind es wahrscheinlich eher die 48 Stunden, die man nach außen kommuniziert. Weil dann kann ich diese Erwartung übererfüllen, indem ich in 12 Stunden antworte. Wenn ich aber den Kunden kommuniziere, ich antworte immer innerhalb von 12 Stunden und schaffe es nicht, in diesen 12 Stunden erzeugt das ein sehr negatives Gefühl. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, den man da beachten soll, weil ich den im privaten Leben auch gerade so habe, dass da meine Eltern Erwartungen erzeugt haben, die sie nicht erfüllt haben. Das sorgt mehr für Enttäuschung, als wenn sie die Erwartung gar nicht erfüllt, also gar nicht erst erzeugt hätten.
Und ich glaube, das sehen wir auch bei großen Firmen, ne? Da wird viel versprochen. Also ich habe ja früher sehr viele Videospiele gespielt. Und wie viele große Firmen haben sich ihren Ruf kaputt gemacht, weil die damals mal richtig, richtig tolle Spiele gemacht haben, danke Bethesda, und dann komplett angefangen haben, Müll zu produzieren und immer noch Leuten die Welt zu versprechen. Ich glaube auch, dass mit dem Ruf auch aktiv politisch gearbeitet wird. Also vor allen Dingen, wenn man, sage ich bin jetzt in Dresden, es gibt in Dresden nicht viele gute Immobilienfinanzierer, gibt es einfach nicht. Es gibt vielleicht ein halbes Dutzend. Und die kenne ich alle. Und ich weiß auch ungefähr, wo die stehen, worin die gut sind, worin die schlecht sind. Also da hat man einen relativ guten Blick für. Und jetzt kann man auch mit dem Ruf, und es gibt zwar, ich sag mal, zwei Strategien, den größten Turm in der Stadt zu haben. Entweder kannst du deinen Turm groß bauen oder du kannst den Turm von anderen Leuten einreißen. Letzteres wirkt häufig einfacher. Und ich glaube, es ist aber auch die gefährlichere Variante. Und vielleicht müssen wir da gar nicht fürs Negative eingehen. Ich glaube, wie viele kennen andere Leute, die sich die Münder über Menschen zerreißen, die hinter den Rücken anderer Menschen schlecht über sie reden. Vielleicht mal positiv gesprochen. Ich glaube, wer stark genug ist, nicht den Turm anderer Menschen einreißen zu wollen, sondern zu sagen, hey, guck mal, ich habe das Gefühl, hier hast du dich verrannt. Lass mal gemeinsam schauen, wie wir gehen. Der ist genau wie der Mensch, der, so wie du es vorhin beschrieben hast, mit dem bereits vollen Terminkalender. Wenn ich aus einer Position der Stärke agiere, wird mir das immer mehr Seelenruhe bringen. Wenn ich anfange, den Ruf von Leuten anzugreifen, dann muss ich mich immer umsehen. Steht irgendwer mit dem Messer hinter mir? Nee, gut. Was Schwieriges? Oh nein. Vor allen Dingen, wenn halt Sachen, die da teilweise erzählt werden, vielleicht stimmen, vielleicht aber auch relativ einseitig sind. Also da glaube ich, würde ich immer den Aufruf geben, so vorsichtig wie möglich zu sein. So vorsichtig wie möglich.
Ich würde da sogar noch einen draufsatteln. Ich glaube, die Spitze, ob das Unternehmer, ob das Sportler sind, die ziehen eher noch das Umfeld mit nach oben. Also wenn man bei deinem Turm bleibt, wenn ich selbst schon so einen großen Turm habe, die fangen dann eher an, beim Nachbarn mitzubauen, um den mit größer zu machen. Und automatisch hebt sich ihr Ruf halt mit. Also, weil die es halt gar nicht nötig haben, andere zu denunzieren, weil die halt wissen, ja, ich bin halt, keine Ahnung, Bill Gates, ich bin halt Marktführer. Ist mir ja egal, der bettelt ja auch nicht gegen Apple. Das war ja nie, das war eher ein Battle auf Unternehmensebene, aber nie von den Spitzenführungskräften gegeneinander. Wenn man die hört, die schätzen sich und da gibt es immer Lobhudelei in alle Richtungen. So. Und schon steigt der eigene Ruf, wenn man halt jemanden, der unter einem steht, einfach mithilft, auf das Level zu kommen. Weil der wird ja dann nichts Schlechtes über dich erzählen, wenn du sagst, hey, komm, ich helfe dir, dabei dein Ziel zu erreichen, weil ich bin halt vielleicht schon da oder ein Stück weiter, wo du sein möchtest. Und ich glaube, das ist nicht nur nicht schlecht über andere reden, sondern eher das, was du kannst, noch nutzen, um dein Umfeld mit nach oben zu heben.
Und dabei halt aber auch zu schauen, dass man sich nicht ausnutzen lässt, weil den Ruf als jemand, der vielleicht ein bisschen zu gutgläubig ist oder so weiter, der verbreitet sich auch sehr schnell. Ja, oder der ist für jede Sache ansprechbar. Also ich weiß, dass es in der Vergangenheit ich auf jeden Fall schuldig darin war, Probleme zu lösen von Leuten, einfach nur, weil ich mich gut gefühlt habe, Probleme zu lösen. Auch wenn ich 0,0 mich hätte mit diesem Problem auseinandersetzen sollen. Weiß nicht, es war nicht auf meinem Brett, es hat nichts mit meiner Dienstleistung zu tun, es waren einfach die Versäumnisse anderer Menschen, die ich ausgeglichen habe, ohne dass es, ne, wieder an meinem Grenznutzen reingespielt hat, wo man mich hätte eigentlich einsetzen sollen. Also da darf man sich auch selber nicht blockieren. Aber ja, wenn du den Leuten da draußen was mitgeben darfst zum Thema Ruf, was wäre das jetzt zum Schluss?
Red nicht schlecht über andere, sondern schau selbst in den Spiegel, was du verbessern kannst und schau selbst, was dich, das habe ich jetzt von dir mitgenommen, positiv von den anderen abhebt und verstärke das Bild auf diesen positiven Effekt, um selbst in besserem Licht dazustehen.
Ich glaube auch dieses, die meisten großen Imperien sind nicht an einem Tag erbaut und auch nicht an einem Tag zusammengefallen. Also alles ist ein langsamer Prozess und ganz viel Drama und Emotionen sind kurzfristig, aber man hat stets die Möglichkeit, sich zu verbessern. Man hat stets die Möglichkeit, positiv an etwas zu arbeiten oder auch bei einer neuen Person mal einen neuen Eindruck zu machen, wenn man vielleicht mittlerweile an einem anderen Punkt ist, wo man viele Dinge schon deutlich besser darstellen kann.
Und was mir gerade so einfällt, Fehler sind auch nicht immer rufschädigend, wenn das keine absichtlichen Fehler sind, weil viele haben ja auch Angst, Fehler zu machen. Auch das, wenn man einen Fehler behebt, gibt es ja, glaube ich, auch psychologische Studien zu, wenn man einen kleinen Fehler macht und den vernünftig ausbügelt, hat man danach eine höhere Vertrauensebene, als wenn man den Fehler gar nicht begangen hat. Was jetzt nicht heißt, dass man absichtlich Fehler begehen soll, bitte an der Stelle. Aber vielleicht auch das für das Selbstvertrauen zu sagen, hey, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wenn wir Fehler machen, bügeln wir die aus. Und dann hat der Kunde in der Regel mehr Vertrauen als vorher, wenn wir da eine vernünftige Lösung geboten haben.
Das ist das Wort zum Sonntag oder Montag oder Mittwoch, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir wünschen euch erneut einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen guten Abend oder auch eine gute Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Und freuen uns auch wieder, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Liebste Grüße aus Dresden und Magdeburg, euer Gregor und euer Alex. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.